Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Achtsam. Solltet ihr das erste Mal dabei sein, hier nochmal ganz kurz. Liebe Fluggäste und Fluggästinnen, herzlich willkommen an Bord des Achtsamfliegers. Was Sie erwartet, Doppelpunkt. Es geht immer um ein Thema bei uns hier. Am Ende gibt es eine Übung von Mai Höeng. Herzlich willkommen.
Hallo.
Mai Höeng ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin, noch in Ausbildung, bald nicht mehr. Und recherchiert hat auch diese tolle Übung, die es am Ende einer jeden Folge gibt, immer für uns frisch selber gemacht. Also das gibt es nirgendwo zu kaufen. Das ist exklusiv nur für euch hier für Achtsam. Und davor gibt es so einiges zu erzählen, von Studien zu Übungen zu allem Möglichen, auch natürlich unseren eigenen Erfahrungen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. achtsam@deutschlandfunknova.de, falls ihr auch noch Ideen habt für Themen. Und das Thema, möchtest du es sagen, Mai Höeng, der heutigen Folge ist?
Selbstkontrolle.
Und das war tatsächlich auch deine Idee.
Genau, ich habe mir das gewünscht, weil ich in diesem Jahr, ich habe so viel lernen müssen für die Approbationsprüfung und auch noch Promotion und alles. Und da habe ich mich selbst gefragt, wie habe ich es eigentlich geschafft, mich so lange für so ein Thema zu motivieren und nicht aufzugeben? Einfach, weil das sind ja mehrere Jahre Ausbildung, die dahinter stecken.
Und wie hast du es geschafft?
Das habe ich heute recherchiert. Ich habe ein paar Antworten auch gefunden. Die Achtsamkeitspraxis hat auf jeden Fall geholfen. Also in Momenten, in denen ich verzweifelt war und alles hinschmeißen wollte, hatte ich Übungen an der Hand, konnte meine Gefühle gut benennen. Und deshalb denke ich auch, dass Achtsamkeit so unglaublich gut funktioniert.
Und so wichtig ist für alle möglichen Sachen. Ich finde das immer so toll, dass wir ja in jeder Folge ein neues Tor, ein neues Fenster aufmachen in eine ganz andere Welt. Und alles hat irgendwie mit Achtsamkeit zu tun und alles hängt mit allem zusammen und deswegen auch so Themen, wo man vielleicht gar nicht erstmal denkt, dass es irgendwas mit Achtsamkeit zu tun hat. Selbstkontrolle, weil Selbstkontrolle klingt ja erstmal so streng und anstrengend und als müsste man sich die ganze Zeit von morgens bis abends kontrollieren, nicht das zu machen, was man eigentlich will. Was ist denn Selbstkontrolle?
Also Selbstkontrolle, umgangssprachlich, das wird ja auch als Selbstdisziplin oder Willenskraft genannt. Aber damit ist dieses Vermögen gemeint, langfristige Ziele über kurzfristige Belohnungen zu stellen. Also beispielsweise, wenn ich weiß, ich möchte Psychotherapeutin werden oder psychologische Psychotherapeutin, um genau zu sein, da muss ich einfach in Supervision nehmen, muss dafür lernen und so weiter. Und die Belohnung, die ist halt wirklich in der Zukunft. Und in diesem Rahmen sprechen wir Psychologen auch von der sogenannten Ego-Depletion-Theorie. Die geht davon aus, dass diese Selbstkontrolle eine begrenzte kognitive Ressource ist. Das bedeutet, man kann sich vorstellen, jeder Mensch hat ungefähr so ein Fass voll mit einem bestimmten Maß an Selbstkontrolle und über den Tag hinweg gibt es Anforderungen, die immer wieder ein bisschen was davon abzwacken. Beispielsweise, wenn ich meine Emotionen regulieren muss, weil zum Beispiel hat der Chef, die Chefin irgendwas gesagt, was uns gar nicht gefällt und wir würden am liebsten schreien, aber wir lächeln trotzdem ganz diplomatisch, da geht ein bisschen was ab oder auch so typische Belohnungsaufschübe, wie ich eben schon genannt hatte oder auch Versuchung zu widerstehen, so zu wissen, ah, ich würde jetzt gern zur Chipspackung greifen oder bei mir ist es ja die Pommes, aber ich darf eigentlich nicht, weil es nicht so gesund ist, ne? Und das bezeichnen wir als Selbstkontrolle.
Und wenn wir den ganzen Tag gelächelt haben, obwohl wir sauer waren oder den Kuchenplunder nicht gegessen haben oder was auch immer, oder auch vielleicht, wenn wir kleine Kinder haben oder so und die kriegen dann Wutanfälle, dann muss man ja sich auch emotional selber zurücknehmen und zusammenreißen und so weiter. Wenn wir das den ganzen Tag gemacht haben, dann ist abends einfach alle. Also das Fass ist dann leer, ne?
Das ist wirklich leer und dann merkt man auch, und das wird in der Forschung auch immer wieder gezeigt in Studien, dass wenn man andere Aufgaben macht, dass man viel mehr Fehler hat, weil diese Kontrolle, sich noch so zu konzentrieren, die ist einfach nicht mehr da. Und da hilft Achtsamkeit auch, ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehe ich denn gerade? Und also wenn man jetzt an Willenskraft denkt, denkt man vielleicht auch, oder an Selbstbeherrschung, da denkt man ja an vielleicht so große Dinge oder so. Aber was ich spannenderweise gelesen habe, ist, dass man herausgefunden hat in Untersuchungen, dass wir Menschen durchschnittlich 3 bis 4 Stunden am Tag damit verbringen, Wünsche zu widerstehen. Ja, beispielsweise Chips
Wahnsinn.
Oder Pommes.
Krass, ne? Wahnsinn, 3 bis 4 Stunden am Tag. Und deswegen ist es aber interessant und wichtig, auch in diesem Zusammenhang mehr davon zu lernen, mehr darüber zu wissen, weil wir dann damit besser auch umgehen können. Ist ja immer so.
Oh ja, auf jeden Fall. Und also erstmal zu wissen, dass es halt begrenzt ist und wenn das ausgeschöpft ist, dass wir einfach müde sind, dass wir schlechtere Entscheidungen treffen und auch zu erkennen oder zu erfahren, wie zeigt sich das denn bei jedem Einzelnen von uns überhaupt, wenn die Selbstkontrolle ausgeschöpft ist. Was mir noch wichtig ist zu sagen, weil du das ja anfangs auch gesagt hast, ja, Selbstkontrolle, das hört sich so sehr ernst an, ne? Bedeutet irgendwie, wir müssen uns alle zusammenreißen. Aber ich denke, wichtig ist hier, Selbstkontrolle, das ist einfach eine Fähigkeit und das bedeutet nicht, dass wenn wir diese Fähigkeit können, dass wir das immer ganz rigide durchziehen müssen und so, sondern das bedeutet, wir haben ein weiteres Repertoire in unserer, in unserem Rucksack von Werkzeugen und können so dafür sorgen, dass unser Leben einfach wieder flexibler ist. Also in manchen Situationen können wir selbst kontrolliert sein, wenn wir es wollen und in anderen entscheiden wir uns einfach für die Pommes oder Chips.
Wie kann ich denn quasi dieses Fass wieder füllen?
Also eine Möglichkeit ist tatsächlich, da kann ich direkt schon eine Studie, die ich herausgefunden habe, tatsächlich über Achtsamkeitsmeditation. Das ist eine Studie von Friese, Messner und Schaffner. 2012 wurde sie publiziert in der Consciousness and Cognition. Und die Forschenden haben sich wirklich dafür interessiert, kann man durch Achtsamkeitsmeditation dieses Fass der Selbstkontrolle wieder füllen? Und sie haben 66 Probanden rekrutiert, die an einem dreitägigen Einführungsworkshop zum Thema Meditation teilgenommen haben. Und die wurden dann zufällig in drei Gruppen geteilt. Eine Gruppe, die musste ihre Emotionen nicht unterdrücken. Die zweite Gruppe, die sollte ganz stark ihre Emotionen unterdrücken. Und die dritte, die sollte auch die Emotionen unterdrücken, sollte aber danach meditieren. Und alle drei Gruppen sollten sich einen 6,5-minütigen Film angucken, wo ganz starker Ekel hervorgerufen wurde. Also die sollten irgendwie so Nahaufnahmen sich angucken, wie Pickel ausgedrückt werden und Zysten entfernt. Also richtig widerlich. Und die Gruppe, die erste, die nichts unterdrücken musste, die durfte sich den ganz normal angucken, durfte auch und Gesicht verziehen und alles. Die durften einfach ganz spontan reagieren. Die zweite Gruppe, die Emotionen unterdrücken sollten, denen wurde gesagt, alle Emotionen unterdrücken und anhand ihres Gesichtsausdrucks darf nicht klar werden, was für eine Emotion sie tatsächlich haben. Und sie wurden dabei gefilmt. Und die dritte Gruppe, die sollte das auch, die Emotionen unterdrücken den Ekel, aber durften halt, wie gesagt, danach meditieren. Und diese Emotionsunterdrückung, das ist quasi das, was die Forschenden da variiert haben, um diese Selbstkontrollressource quasi was davon abzuzwacken. Im Anschluss an diese Aufgabe sollten sie so einen Aufmerksamkeit- und Konzentrationstest durchführen, um dann zu gucken, wie stark hat sich das verändert mit der Selbstkontrolle, also wie sehr sind sie eigentlich beeinträchtigt. Und im Ergebnis zeigte sich tatsächlich, die Gruppe, die ihre Emotionen unterdrückt haben, die unterdrücken sollten, also mit dem Gesicht und allem, die haben am schlechtesten performt. Und die Gruppe, die kurz danach meditiert haben, die haben vergleichsweise mit denen performt, die ihre Emotionen überhaupt nicht unterdrücken mussten. Das heißt, eine kurze Achtsamkeitsmeditation kann uns schon helfen, das Fass etwas wieder zu füllen.
Oh, sehr schön. Und natürlich auch die Erkenntnis, die erste Gruppe, die ja ihre Gefühle ausdrücken durfte, denen ging es ja auch besser als die,
genau,
die unterdrückt
richtig
haben. Das heißt, wenn wir allgemein mit Menschen uns umgeben, sei es im Kollegenkreis oder vor allem auch im Freundes- und Familienkreis, wo wir unsere Gefühle zeigen dürfen, geht es uns besser, weil wir nicht die ganze Zeit unsere Gefühle unterdrücken müssen. Zum Beispiel meine ich nur, im Alltag ist es ja oft so, dass wir cool tun oder keine Ahnung, bei der Familienfeier macht jemand einen dummen Witz und wir tun so, als würden wir lachen, weil wir den Familienfrieden aufrechterhalten wollen, aber wir unterdrücken unsere wahren Gefühle. Das heißt, das Fass wird leerer, leerer und leerer. Es ist also wichtig, wirklich darauf zu achten, mit wem verbringe ich meine Zeit und kann ich da so sein, wie ich bin. Kann ich auch mal sagen, boah, es war jetzt überhaupt nicht witzig, ohne irgendwie aus der Gruppe ausgestoßen zu werden oder so. Also kann ich wirklich mit meinen Gefühlen so umgehen und die werden dann so dagelassen quasi und ich werde dafür nicht verurteilt. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Oder
super wichtig.
Viele Leute in der Zeit, wo man so, keine Ahnung, Teenager ist oder so, ihr erinnert euch vielleicht oder vielleicht du auch, da will man immer so cool tun, ne?
Ja, total.
Ich glaube, in der Teenagerzeit ist die Zeit, wo man am meisten Gefühle unterdrückt und je älter man wird, desto entspannter wird es irgendwie einigermaßen. Und dieses Cool-Tun ist so anstrengend die ganze Zeit in der Schule. Und wenn man dann auch noch nachmittags mit Leuten abhängt, wo man cool tun muss, dann ist man wirklich abends richtig leer, um mal in dieser Fassallegorie zu bleiben. Da ist man einfach richtig leer. Und von Jugendlichen kommen wir aber zu Kindern. Es gibt nämlich ein ganz spannendes Experiment, das quasi schon ein Klassiker ist bei diesem Thema, ne? Das hat mit Marshmallows zu tun.
Ja, das ist eines der berühmtesten psychologischen Experimente, das sogenannte Marshmallow-Experiment. Das wurde durchgeführt von Walter Mischel und seiner Arbeitsgruppe an der Stanford University. Und der Psychologe hat quasi Kinder, Kleinkinder, so im Alter von 4, dazu aufgefordert. Also sie saßen an einem Tisch und er hat sie gefragt, ob sie eine Süßigkeit, in dem Fall einen Marshmallow, sofort essen wollen. Dann kriegen sie diesen Marshmallow, den sie vor sich haben, oder warten wollen und später einen zweiten Marshmallow bekommen. Und das Internet ist total gefüllt mit Replikation und Aufnahmen davon. Und es ist so süß. Also falls ihr das noch nicht kennt, gebt einfach ein Marshmallow-Experiment Stanford University und dann kommt das super süße Video.
Oder nur Marshmallow-Experiment, weil dann kommen eben auch die anderen. Der WDR hat das gemacht und Quarks und in der ARD-Mediathek gibt es Videos von Kindern, wie sie diese Marshmallows so anhimmeln und dran riechen und so ihre Zunge rausstecken und so ein bisschen so dran lutschen. Das ist so niedlich, weil die Aufgabe ist auch mega schwer. Ich meine, bei uns sind es andere Sachen als Erwachsene, aber für ein Kind von einem Marshmallow zu sitzen, ist echt harter Tobak.
Es ist echt hart und der Grund, warum dieses Experiment ja so berühmt geworden ist, sind die Schlüsse, die daraus gezogen wurden. Also es gab einfach Kinder, die konnten warten, die haben dann zwar sich irgendwie abgelenkt oder so, aber es gab andere Kinder, die konnten zum Beispiel gar nicht warten. Also nach 10 Sekunden war der Marshmallow schon im Mund und die wurden dann später auch nochmal als junge Erwachsene untersucht und da hat sich dann gezeigt, dass diejenigen, die quasi warten konnten und die Belohnung aufgeschoben haben, dass die erfolgreicher später waren, bessere Noten geschrieben haben und auch weniger an Drogenabhängigkeit gelitten haben und oder Adipositas und so weiter. Ne? Und das wurde dann auch von den Medien so verwendet als, das ist das Erfolgsrezept Marshmallow, ja oder nein und ihr Kind. Ne? Also ich glaube, ganz viele Erwachsene haben oder Eltern haben dann angefangen, so Experimente mit ihren Kindern zu machen, so aller testmäßig. Nimmt er jetzt den Marshmallow oder nicht? Wird er später dann erfolgreich oder nicht?
Genau, weil wenn ich nämlich gut bin darin, quasi den Belohnungsaufschub zu ertragen, also die Zeit, ne? Dann, das heißt, dann kann ich mich auch besser auf das Lernen konzentrieren und die Belohnung, also die gute Note, kommt ja dann irgendwann vielleicht sehr viel später und so weiter. Also ne, deswegen isst du den Marshmallow 15 Minuten später, hast du später gute Noten. So wurde es zumindest interpretiert, aber es ist noch ein bisschen deeper.
Genau, und das finde ich super wichtig, das auch nochmal an dieser Stelle zu sagen. Es war halt so, ungefähr 30% der Kinder haben das halt geschafft, länger zu warten, bis zu 15 Minuten sollten sie warten. Circa 25% der Kinder haben nach weniger als einer Minute schon den Marshmallow aufgegessen. Es sollte nicht so als Test verstanden werden, sondern eigentlich war dieses Experiment auch so gedacht, als Maß, welche Strategien die Kinder tatsächlich angewendet haben, um diese super schwierige Aufgabe zu bewältigen. Ja, und das war ja das Interessante. Also wenn man so guckt, was die Kinder gemacht haben. Also manche, die haben dann angefangen, irgendwie an ihren Ohren rumzuspielen. Er erzählte auch, dass manche in den Nasen gepopelt haben und dann damit gespielt haben oder so, um sich wirklich abzulenken. Die Schuhe ausgezogen haben, damit zu spielen. Oder sich die Zehen angeguckt haben, so getan haben, als ob das irgendwie eine Klaviertastatur wäre. Also sie haben ganz bewusst Strategien angewendet. Ja. Und es ist nicht dieses deterministische Denken im Sinne von entweder du warst das Kind, was das Marshmallow jetzt direkt gegessen hat oder halt nicht, sondern die zentrale Botschaft war von ihm vielmehr, es gibt zwar vielleicht eine Veranlagung dazu, dass Kinder eher diesen Belohnungsaufschub anwenden können, aber man kann das auch lernen. Diese Strategien, die dann beobachtet wurden, können wir uns zu eigen machen, um an unserer Selbstkontrolle tatsächlich zu arbeiten. Und in einem Interview, was ich sehr empfehlen kann, auch mit Walter Mischel in der SRF Sternstunde Philosophie, das Interview wurde 2015 durchgeführt, da sagt er, unabhängig davon, wie gut oder schlecht wir ursprünglich ausgestattet sind, wir sind nicht Gefangene unserer Genetik. Unser Schicksal liegt nicht in dem Marshmallow. Ich fand das so befreiend einfach. Also wirklich diese Idee, wir haben zwar Tendenzen, aber wir können wirklich daran arbeiten.
Und das ist so schön, weil früher gab es oder gibt es glaube ich immer noch in Frauenzeitschriften und in Mädchenzeitschriften immer diese Tests. Bist du der Typ, der das und das macht? Wie bist du? Wie ist deine Persönlichkeit? Das heißt auch Persönlichkeitstest und so weiter. Und da hat man dann oft den Eindruck, wenn ich so bin, dann bin ich so, daran kann ich nichts ändern, das ist halt so. Und dann benutzen wir solche Erklärungen, also ob es jetzt, keine Ahnung, Bravo-Girl-Persönlichkeitstest ist oder irgendwas anderes, ist ja egal, aber wir laufen oft durch unser Leben und sagen, ich bin halt so, da kann man nichts machen. Ich bin halt das Kind, das den Marshmallow isst. Ich will halt sofort. Ich habe keine Selbstkontrolle und so weiter. Und das Schöne an solchen Studien finde ich immer, und an solchen Aussagen und so finde ich immer, dass das so nicht ist. Also nichts ist in Stein gemeißelt. Es gibt keine Steintafel, auf der steht, du bist das Marshmallow-Kind oder du bist derjenige, der jeden Abend die Chipstüte essen muss, weil du bist halt so, du kannst daran nichts ändern. Und das ist eben auch das Schöne eben an Achtsamkeit, finde ich, dass wenn wir achtsam mit uns umgehen, mit unseren Gefühlen, mit unseren Gelüsten, dass wir dann achtsam sagen können, ja, ich esse heute die Chipspackung und morgen dann halt nicht oder was auch immer es ist.
Genau, und wir haben wirklich die Wahl und tatsächlich, die haben diese Studie nicht nur mit Marshmallows gemacht, sie haben ganz verschiedene Süßigkeiten verwendet und in hunderten Variationen über Jahre lang. Also er hat auch ein wunderschönes Buch geschrieben, was ich auch empfehlen kann, der Marshmallow-Test von Walter Michel. Und da hat er von einem Mädchen erzählt, die hat das richtig schwer. Also die hat den Marshmallow gesehen und den sofort aufgegessen, ja. Und dann hat er mit ihr gesprochen, meint so, versuch dir doch mal vorzustellen, du siehst den Marshmallow, aber du stellst dir vor, das ist ein Bild, also wirklich so mit einem Bilderrahmen drumherum. Und dann hat die das ausprobiert und dann hat die es geschafft, 16 Minuten diesen Marshmallow nicht zu essen. Und hinterher hat er sie gefragt, und warum hat es so gut geklappt? Und dann meinte sie so, naja, ein Bild kann man ja nicht essen. Ja? Also so ganz klar. Und das ist diese, eigentlich ist es kognitive Neubewertung, diese Distanzierung, das, was wir in der Psychotherapie ja auch anwenden, wenn wir sagen, okay, ein Gedanke ist nur ein Gedanke oder ein Impuls, der kommt und wir surfen so ein bisschen damit. Und diese Strategie kann man sich auch als erwachsene Person zu eigen machen.
Und die Frage ist immer, egal was für ein Problem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Problem, weil manchmal sind Probleme gar nicht Probleme, wir sehen sie nur als Probleme, aber das war jetzt nur so nebenbei. Egal was für ein Problem wir also haben oder was wir von uns denken, die wichtigste Frage ist eigentlich, und da kommt wieder meine Selbstwirksamkeit, die ich so feiere, ins Spiel, die Frage ist, was sind meine Instrumente? Egal, womit ihr so struggelt im Leben, womit ihr Probleme habt, wo ihr sagt, oh, das würde ich gerne ändern oder so. Nichts davon ist in Stein gemeißelt. Ich sage das extra dreimal, falls sich jemand wundert. Das hat sie doch eben schon gesagt. Ja, das mache ich mit Absicht. Das ist jetzt mein Stilmittel. Die Frage ist, was sind meine Instrumente? Bei dem Mädchen war es eben der Trick zu sagen, ein Bild kann man nicht essen. Aber was auch immer es ist, ihr könnt euch selber Instrumente ausdenken. Das ist so toll, wenn ihr irgendwas immer macht und nicht machen wollt, wenn ihr neue Gewohnheiten etablieren wollt oder alte Gewohnheiten loslassen, dann geht es nicht darum, geht es ja oder nein, sondern die Frage ist, wie? Und wie kann ich das erreichen? Das finde ich so toll. Und da hast du auch noch eine Studie zum Thema Werte und Selbstkontrolle mitgebracht, weil diese Frage, wie, viele Wege führen nach Rom.
Ja, Werte führen hier in dem Fall auch zur Selbstkontrolle, wenn wir es wollen. Und da wir absolute Fans von Werten sind, also das haben wir wahrscheinlich schon so oft hier in der Achtsam genannt, aber wir können gar nicht davon genug bekommen. Deshalb diese Studie von Schmeichel und Wos, 2009 wurde diese Studie veröffentlicht im Journal of Personality and Social Psychology. Und die Forschung, die haben wirklich eine Reihe, ich glaube 4 Experimente waren das. Ich habe jetzt so mal die Hauptstudie rausgesucht, die ich spannend fand. Die haben auch Selbstkontrolle manipuliert. Die eine Gruppe sollte eine Schreibaufgabe durchführen, wo sie einfach geschrieben haben, was so ihr letzter Ausflugsziel war und was sie da so gemacht haben. Die andere Gruppe, wo auch wieder Selbstkontrolle abgezwackt wurde aus diesem Kanister quasi, ja, die sollte eine Geschichte aufschreiben, ohne die Buchstaben A oder N zu benutzen. Also ganz schön schwierig.
Ja,
und das sehr schwierig. 6 Minuten lang. Und dann erhielten beide Gruppen eine Liste mit Werten und wurden dann gebeten, diese nach ihrer persönlichen Einschätzung, nach der Wichtigkeit zu sortieren. Und dann ein weiterer Einflussfaktor war der Verarbeitungsgrad. Ja, das wird jetzt hier ein bisschen psychologisch, aber bleibt dran. Die hohe Verarbeitung wurde einmal so indiziert, indem die Probanden gefragt wurden, der Wert, den sie an erster Stelle hatten, warum sie diesen bestimmten Wert als wichtig erachten. Ja? Und dann sollten sie das ganz detailliert nochmal aufschreiben, warum ist dieser Wert ihnen wichtig. Die zweite, das war eher so eine niedrige Verarbeitung, war, sie sollten den wichtigsten Wert rausschreiben und einfach nur sagen, wie sie den umsetzen würden. Also zum Beispiel Sport, dann wäre das jetzt Tennis oder Yoga oder so. Aber nicht diese tiefe Frage, warum ist es eigentlich wichtig. Und danach sollten beide Gruppen ein Computerspiel spielen. Und das war ähnlich wie das Marshmallow-Experiment. Sie hatten entweder die Auswahl, dass sie nach kurzer Zeit eine kleine Belohnung bekommen oder wenn sie länger warten, dass sie eine größere Belohnung bekamen. Und tatsächlich zeigte sich, wenn die TeilnehmerInnen anfangs in dieser Schreibaufgabe waren, in der Selbstkontrollbedingung, wo sie keine A's und N's benutzen durften, dann haben sie schlechter abgeschnitten in dem Computerspiel. Sie hatten weniger Punkte, ja, und haben sich dann schneller für eine Belohnung entschieden, denn ihre Selbstkontrollkapazität war ja schon leer wegen dieser schwierigen Aufgabe. Dieser Zusammenhang wurde aber allerdings gemindert, wenn sie in der Werteaufgabe diese hohe Verarbeitung hatten. Also wenn sie reflektieren sollten, warum ihnen bestimmte Werte wichtig waren, dann waren sie besser in der Computeraufgabe. Das heißt, für uns so als Fazit aus der Forschung können wir rausziehen, wenn wir über unsere Werte reflektieren, ja, wirklich uns Zeit nehmen und zu fragen, warum machen wir die Dinge eigentlich, ja, warum machen wir eine bestimmte Ausbildung oder ja, wollen uns vornehmen, nicht mehr zu rauchen oder so, ne, dass das uns wirklich helfen kann, auch in Situationen, wo vielleicht in unserem Fass der Selbstkontrolle gar nicht so viel da ist.
Und genau das mit den Werten, das ist ja immer ganz wichtig, man sagt doch immer, finde dein Warum. Und das ist ja genau das. Also weil wenn wir sagen, ich gehe zum Sport, weil man muss Sport machen oder man sagt ja, Sport ist irgendwie gut, dann ist das nicht so stark das Gefühl verankert wie, ich bin jemand, der sich bewegt. Bewegung und Sport ist eins meiner wichtigsten Werte oder so oder was auch immer. Es war jetzt nur ein Beispiel, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also ist es etwas, was ihr macht, weil andere das sagen oder weil man das so machen muss, oder ist es etwas, was euch wirklich wichtig ist, was vielleicht, was ihr in euch internalisiert habt, also wo ihr sagt, das ist mein Ding, das ist mein Wert, deswegen mache ich das. Und dann macht man das auch eher und braucht gar nicht so viel aus diesem Disziplinfass zu entnehmen.
Richtig. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber spannend einfach, wie das dann auch in Studien einfach untersucht wird, oder? Also ich meine, das wäre total Sinn. Naja, klar, wenn wir wissen, warum wir es machen, dann macht's irgendwie, dann machen wir es auch besser oder so. Aber ja, jetzt hat die Forschung das auch nochmal gezeigt.
Also solltet ihr vielleicht zu den Leuten gehören, die sich womöglich Notizen machen. Das gibt's ja auch. Wir kriegen ja sehr viele Mails von euch. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Es sind sehr zauberhafte Mails,
ja.
Wo ihr uns auch von euren Erfolgen erzählt und wie euch das hilft, hier achtsam zu hören und dann eben die Übungen auch von Mahjong zu machen und euch mit all diesen Themen zu beschäftigen. Das finden wir ganz, ganz toll. Das bewegt und berührt uns sehr. Und manche sagen auch, dass sie sich Notizen machen. Also sollten wir jetzt hier eine Liste machen, wenn jemand sagt, ich möchte gerne mehr Selbstkontrolle, so unangenehm das Wort auch ist, so hilfreich ist das ja im Alltag, wenn man irgendwas machen will, sei es eine Ausbildung, Studium, Sport, was auch immer. Also, dann machen wir als erstes Werte, ja, schreibe ich mal auf den Zettel. Werte, warum mache ich etwas?
Genau.
Braucht man. So, schreibe ich auf. Warum mache ich das? Fragezeichen. Dann haben wir gesagt, Achtsamkeitspraxis, ne?
Genau. Also über all die Übungen, die wir schon gesprochen haben, Atemmeditation, das kann eine Gehmeditation sein, das kann ein kurzer Bodyscan sein, wo wir die Aufmerksamkeit auf unsere Körperempfindungen richten und einfach durchgehen. Und wie in der Studie, das war ja nur eine kurze Übung und das waren auch Laien, die hatten ja erst so einen 3-Tages-Workshop oder so, ne? Also man braucht nicht eine riesig unendlich jahrelange Erfahrung, um zu starten. Das finde ich auch nochmal sehr hoffnungsvoll.
Und dann habe ich noch aufgeschrieben, mit Menschen umgeben, bei denen man sich nicht so sehr kontrollieren muss. Ne? Das hatten wir ja auch schon am Anfang.
Ja, ich denke auch die eigenen Emotionen für sich selbst auch so zu benennen. Also wenn man das nicht laut sagen kann dem anderen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt eigentlich sauer. Also das wenigstens mal zu benennen und dann kann man immer noch lächeln.
Okay, Emotionen selbst für sich benennen quasi.
Ja.
Sehr gut, das ist ja schon mal eine schöne Liste. Ich mag es ja sehr konkret, deswegen schreibe ich jetzt tatsächlich diese Liste hier physisch mit einem Kugelschreiber auf einen Zettel.
Sehr gut.
So, was haben wir noch? Was kann man noch machen, um das Fass irgendwie, dass es nicht so leer ist abends?
Wenn wir jetzt sagen, wir lernen zum Beispiel, ne, Ablenkungsquellen einfach entsorgen. Also wenn ich lernen muss, dass ich dann nicht noch das Handy da habe, wo die ganze Zeit ja eine Versuchung da ist oder so, oder den Fernseher noch laufen zu lassen. Wir nennen das in der Therapie so ein bisschen technisch Stimuluskontrolle, dass wir den Arbeitsplatz so einrichten, dass wir mit dem Fokus wirklich dabei bleiben können, weil sonst muss man immer wieder gucken und denken, oh nee, jetzt will ich doch lieber Instagram checken oder so. Also auch da zu gucken, weniger Ablenkungsquellen.
Okay. Ach so, und im Zusammenhang dazu ist es wichtig, du hattest hier auch noch notiert, dass es ein heißes System und ein kühles System bei uns im Gehirn gibt, ne?
Ja, genau. Das hatte im Rahmen dieser Marshmallow-Forschung, sage ich jetzt mal, dieses heiße System, damit ist unser limbisches System gemeint. Das ist das System in unserem Gehirn, was für Emotionen zuständig ist. Also wenn wir jetzt etwas sehen und es schreit Belohnung, Belohnung, Dopamin oder so, ne, dann reagieren wir natürlich sehr, sehr schnell und denken, okay, ich greife zu Social Media, zu all den Versuchungen, die es auf dieser Welt gibt. Und das kühlende System, das ist quasi unser präfrontaler Kortex, ja, hinter der Stirn, der Teil des Gehirns, der wirklich logische Entscheidungen treffen kann, Impulskontrolle, Emotionsregulation, in die Zukunft gucken kann und sich vorstellen kann, hey, da ist in der Zukunft meine Belohnung. Und was wir dann als Strategie versuchen können, ist, das Jetzt, das Hier und Jetzt, was so attraktiv wird, eher abzukühlen und das später ein bisschen heißer zu gestalten. Also das bedeutet, wie können wir die Versuchung räumlich, aber auch zeitlich ein bisschen weiter wegbringen und das, was in der Zukunft ist, etwas emotionaler aufzuladen. Also machen wir es anhand von zum Beispiel Rauchen. Jemand möchte aufhören zu rauchen, dass man sich gar nicht erst Zigaretten kauft oder nicht so viele, dass man nicht so einen Zugriff hat. Dann verändert man das Jetzt und kann sich auch nochmal sagen, das ist wirklich auch giftig. Und sich bildlich vorstellen, ja, wie es einem in der Zukunft zum Beispiel geht, wenn man, also man kann es mit einem Positivbeispiel machen, wie gesund man ist, dass man einen Marathon schafft. Man kann es aber natürlich auch negativ machen, also dass man krank sein wird, schwer krank sein wird, wenn man so viel raucht.
Und wir können es uns im Alltag auch leichter machen. Also wir können sagen, ich nehme das kühle System, also mein Neokortex. Das hilft dann quasi dem heißen System, also meinem limbischen System. Ich weiß ja, dass ich irgendwann Chips essen will oder den Marshmallow oder halt lieber Netflix bingen als lernen für die Hausarbeit oder so. Ich weiß ja, dass das irgendwann passiert, weil das nur menschlich und normal ist. Und da müssen wir uns auch gar nicht groß geißeln und sagen, wieso schaffen es alle anderen, nur ich nicht. Dem ist nicht so. Wir sind alle so, wir sind Menschen. Wir brauchen Dopaminkick. Wir brauchen ab und zu mal irgendwie, keine Ahnung, was auch immer, Party, ausschlafen, rumhängen, gammeln. Und Social Media ist gebaut dafür, dass wir da abhängen. Ja? Das ist jetzt auch kein Zufall, dass wir da bei TikTok oder bei Instagram diese Videos angucken, weil unser Gehirn sagt noch eins, eins noch, eins noch, eins noch, eins noch. Ich kenne das selber auch.
Ja, ich auch.
Ah, noch eine Katze, die tanzt. Ach, guck mal, noch, warte, noch was. Im Gehirn ballert Dopamin und sagt, oh, ist das süß, oh, ist das lustig, oh, eins noch, dann gehe ich Zähne putzen oder ins Bett oder was auch immer. Und deswegen können wir uns natürlich bestimmte Sachen einfach bereitlegen. Also das kühle System kann sagen, ich habe jetzt schon mal meine Sporttasche gepackt, dann kann ich direkt losgehen, zum Beispiel.
Richtig, ja, weil Entscheidungen zu fällen, mache ich es nicht, das nimmt auch etwas aus unserer, also sorgt dafür, dass etwas aus unserem Fass rausgeht an Selbstkontrolle. Jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung fällen, wenn wir sagen, okay, Sporttasche ist gepackt, wir machen dann einfach Sport, das ist leichter. Oder auch andere Routinen, wie beispielsweise, die geben ja auch Sicherheit und Stabilität, dass man zum Beispiel sagt, okay, gut, statt jeden Morgen mir die Frage zu stellen, was soll ich dir jetzt anziehen, sage ich, jeden Montag gibt es einen blauen Pulli und ich rüttel da auch nicht mehr rum, weil also mich zum Beispiel macht das manchmal echt fertig. Ich stehe vor dem Kleiderschrank und denke so, was ziehe ich bloß an? Und auch dieses sich ständig irgendwie umziehen. Ich habe jetzt schon versucht auszumisten, damit einfach weniger da ist. Aber sowas kann auch helfen. Weniger Entscheidungen.
Ja, wir hatten ja auch schon mal über Minimalismus gesprochen.
Genau.
Dass nämlich weniger haben, wie in deinem Fall im Schrank, hilft und nicht belastend ist. Weil wir denken ja automatisch, wenn ich weniger habe, geht es mir schlechter. Weil ich habe ja dann weniger. Das
ja.
ist so die logische Gedankenkette, aber dem ist nicht so, wie man sieht. Also wir können, wie gesagt, mit dem kühlen System in einer kühlen Stunde uns Sachen auch weglegen. Ich zum Beispiel kaufe ganz selten Chips. Tatsächlich, genau deswegen. Weil wenn ich Chips im Haus habe, dann würde mein Gehirn immer darum kreisen. Die Chips sind im Schrank und so weiter. Ich kaufe die dann, wenn ich samstags irgendwie Filmabend mache, kaufe ich eine Tüte und dann die ganze Woche keine Chips
genau.
mehr. Genauso mache ich das. Es ist hilfreich, weil ich gehe dann natürlich nicht abends nochmal los und kaufe Chips.
Ja.
Also wir müssen uns gar nicht die ganze Zeit zusammenreißen und diszipliniert sein, weil wenn wir das denken, denken wir ja auch, dass wir ständig scheitern. Und das ist ja wieder der Negativity Bias oder Bias, der Negativitäts, wie heißt das, Verzerrung?
Verzerrung,
ja,
genau.
Genau, ja. Die Verzerrung, dass wir denken, ich habe heute schon wieder einen süßen Plunder gegessen, obwohl ich eigentlich Salat essen wollte, dann habe ich abends Chips gegessen und außerdem habe ich nicht alle To-Dos abgearbeitet, also bin ich eine Katastrophe gewesen. Ich war heute wirklich total der Loser, ich kann gar nichts, ich habe nichts geschafft und dann können wir uns da abends vorm Schlafen gehen gerne mal in so eine Negativitätsspirale hineindenken. Aber nur, weil wir denken, wir müssten alles perfekt schaffen und die anderen würden das doch auch können. Und wenn wir uns damit beschäftigen und wissen, dem ist nicht so, mein Selbstdisziplin-Fass war einfach leer und ich kann mir helfen und ich kann mir Instrumente zurechtlegen und tada, hier ist meine Liste. Ich kann mir selber helfen und bestimmte Sachen machen oder nicht machen. Ich kann bestimmte Sachen visualisieren, wie du es auch gesagt hast, mit dem Rauchen und dem Gift und so weiter. Also ich habe viele Möglichkeiten, um mir selber zu helfen. Und da schließt sich wieder der Kreis zur Selbstfürsorge. Ich bin für mich da, ich behandle mich selbst wie einen Freund, ich kann mir helfen dabei, mich zu disziplinieren. Was genau hast du denn beim Lernen so gemacht? Also hast du dir gesagt, ja, ich möchte diese Ausbildung abschließen, ich möchte diesen Abschluss haben oder wie, also hast du dich selber irgendwie motiviert?
Ja, ich habe tatsächlich immer wieder so gedacht, was ist der Wert, der dahinter steckt? Ne? Also ich möchte Menschen helfen, das ist mein Traumberuf. Ja, das sind einfach noch die letzten Schritte, die ich gehen werde. Und dann habe ich auch viel mit Belohnung gearbeitet. Ich habe auch viel mit Visualisierung gearbeitet, also dass ich mir vorstelle, wie unglaublich glücklich ich sein werde, wenn ich die Prüfung hinter mich gebracht habe. Ich war letzten Endes sehr, sehr müde einfach nur. Also ich habe jetzt nicht gesprungen und so, ne? Aber ich habe mir das einfach immer wieder sehr, sehr lebendig vorgestellt, wie Freundinnen da sind und wie wir gemeinsam feiern, das hat mir geholfen. Und aber dann auch sehr selbstfürsorglich zu merken, boah, ich bin einfach jetzt auch müde, weil es wirklich, diese Ausbildung, die hat ja fast 6 Jahre jetzt gedauert. Mhm. Ne? Und dass man dann auch sagt, okay, es ist jetzt auch normal. Ich hatte auch Impulskäufe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann irgendwie, dass ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich mal online shoppen oder so, weil einfach diese Kontrolle nicht mehr da war, aber das sich auch zu erlauben, weil es geht nicht um Perfektion oder so, sondern einfach die Möglichkeit, anders zu handeln. Ne? Und ja, aber diese Bilder, also ich bin auch ein sehr visueller Mensch, das hat sehr geholfen.
Ach, wie schön. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass der Nachbar oder die Kommilitonen oder irgendwer perfekt ist und alles immer auf die Reihe kriegt und nur wir nicht. Das ist mir auch nochmal ganz, ganz wichtig bei diesem Thema Selbstkontrolle, Selbstdisziplin. Wie gesagt, das klingt alles so ein bisschen unangenehm, aber ohne diese beiden Begriffe würden wir ja gar nichts reißen im Leben.
Das stimmt, ja. Oder? Es bringt uns sehr, sehr viel, dass wir diese Möglichkeit einfach haben. Wir erreichen sehr, sehr viele Ziele damit. Also es hört sich so hart an, aber es ist nur ein Tool auch, ja, und dann können wir flexibel entscheiden, weil wenn jemand gar keine Selbstkontrolle hat oder Disziplin, wird es wirklich schwierig werden, Ziele zu erreichen. Das ist so.
Und ich habe mal in einer englischen Meditation das Wort Blissipline gehört. Das ist eine Mischung aus Bliss und das heißt Segen und Disziplin. Mhm. Weil wir, wenn wir in bestimmten Situationen Disziplin haben, wird es uns Segen geben. Und wir können auch diese Disziplin eben so gestalten, dass es uns Freude macht und dann ist es Blissipline, nämlich ja ein Segen für unser Leben, für das, was wir schaffen und erreichen und erschaffen wollen im Leben. Und deswegen ja, hoffen wir sehr, dass wir euch ein paar Tools jetzt an die Hand geben konnten. Es geht nicht um Perfektion. Mahjong, du hast uns eine Übung auch mitgebracht.
Ja, das ist eine Übung, in der ich so ein bisschen Achtsamkeit mische mit der Reflexion über Werte, damit wir einfach in Situationen, wo die Selbstkontrolle ein bisschen mangelt, dass wir gut dieses, ja, Loch will ich es nicht nennen, aber diese Schwierigkeit überwinden können.
Sehr schön, denn wir essen an einem Tag vielleicht den Marshmallow sofort und am nächsten Tag können wir vielleicht sogar 30 Minuten warten, bevor wir den Marshmallow essen, weil jeder Tag ist anders und ja, alles ist im Fluss. Dann bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.
Und dass ihr diese Zeit mit uns verbracht habt. Euch wünsche ich ganz viel Spaß natürlich jetzt bei der Übung und dann bei der Implementation der Dinge, die euch Spaß machen, die euch gut tun für genau das, worüber wir heute gesprochen haben. Unter anderem eben Kontrolle und Disziplin. Gott, mein Gott, die deutsche Sprache ist aber auch manchmal unangenehm. So, also euch alles Gute, viel Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sage Mahjong und bitteschön.
Dies ist eine Übung, die du durchführen kannst, wenn du ein Ziel vor deinen Augen hast und merkst, dass es gerade sehr viel Selbstkontrolle erfordert, an diesem Ziel dran zu bleiben. Du kannst diese Übung im Sitzen oder im Liegen durchführen. Spüre mal in dich hinein, was dir jetzt in diesem Moment gut tut. Lasse deine Schultern noch ein wenig mehr Richtung Boden sinken, um den Körper noch mehr zu entspannen. Und schließe nun sanft deine Augen. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung und beobachte, wie die Atmung einfach geschieht. Wie der Atem ein- und ausströmt. Es kann hilfreich sein, wenn du deine Atmung an einer bestimmten Körperstelle beobachtest. Vielleicht an den Nasenlöchern, dem Mund oder die Bewegung deiner Bauchdecke. Beobachte die körperlichen Bewegungen bei der Ein- und Ausatmung. Stell dir vor, dass du einem fremden Wesen, das ganz anders atmet, genau erklären willst, wie die Atmung funktioniert, was dabei passiert. Verbinde dich mit dieser neugierigen Haltung. Jeder Atemzug ist ein neues Ereignis. Ist die Atmung heute eher tief und ruhig oder unregelmäßig und flach? Der Atem wird während der gesamten Übung und auch im Alltag dein Anker sein, zu dem du immer wieder zurückkehren kannst, wenn Gedanken oder Gefühle dich ablenken. Manchmal gibt es Situationen, in denen wir ein klares Ziel vor unseren Augen haben. Eine Prüfung meistern, eine Hausarbeit schreiben, das Rauchen aufgeben oder. Was diese Vorhaben vereint, ist, dass wir im Hier und Jetzt auf manche schöne Dinge verzichten müssen, um langfristig in der Zukunft belohnt zu werden. Nimm ganz achtsam wahr, ob es in deinem Leben eins oder sogar mehrere wichtige Vorhaben gibt. Was erfordert aktuell sehr viel Selbstkontrolle von dir? Nimm dir einen Moment Zeit, um nachzuspüren. Ich lade dich ein, nun in Verbindung mit deinen zugrunde liegenden Werten zu kommen. Warum ist dir das Ziel, das du dir gesetzt hast, so wichtig? Vielleicht kämpfst du dich gerade durch deine Hausarbeit, weil du in der Zukunft deinen Traumberuf ausüben möchtest. Vielleicht steckt dahinter der wichtige Wert, Menschen helfen zu wollen. Ich nenne dir jetzt ein paar Stichwörter für Wertebereiche. Spüre in dich hinein, ob die Werte zu deinem langfristigen Ziel passen. Familie. Partnerschaft. Bildung und Lernen. Also etwas Neues lernen dürfen und sich zu informieren. In der Arbeit und beruflich erfolgreich sein. Natur und Umwelt schützen wollen. Spiritualität. Einen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten wollen. Oder dein körperliches und seelisches Wohlbefinden stärken wollen. Spüre noch einmal nach, bei welchem Wert dein Herz aufleuchtet. Vielleicht ist dein Wert in dieser Liste noch nicht dabei. Dann denke dir deinen eigenen Wert. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Im Alltag kannst du dich immer wieder motivieren, indem du dir bewusst wirst, warum du die Dinge tust. Nimm noch einmal 3 tiefe, beruhigende und nährende Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim weiteren Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.